Bhat Paramahansa Paravaraja Kacharya Astatho Satasi Simadhisti Vaingres Silave Charanaravinda Shila Bhakti Vedan Swami Maharaja Shila Prabhupada Ki Jai. Jai Si Sitaram Lakshman Hanuman Ki Jai. Gaura Premanandi Hari Hari Bo. All glories to be assembled devotees. All glories to be assembled devotees. All glories to C.C. Guru and Shikaranga. All glories to Srila Prabhupada. Krishna Namam. Wir wollen heute eine klassische Vorlesung aus dem Bhagavatam machen und dabei zunächst einmal den Sanskrit-Shloka rezitieren, den wir in einer Umschrift ins Lateinische dort aufgeschrieben haben. Ich möchte euch jetzt schon versprechen, gemäß dem alten Schema Bhagavatam ist das, was wir jetzt machen werden, in sich schon eine abgeschlossene spirituelle Übung, eine, man könnte sagen, transformative Erfahrung wartet auf uns. Denn es heißt, dass jeder, der über Sri Ramas Taten hört, ich will es gerne wörtlich zitieren, mit Sicherheit frei wird von der Fessel des Karmas und auch frei wird von allem Leid. Also heute Morgen werden wir alle befreit von der Fessel unseres Karmas und frei werden von unserem Leid. Wir brauchen nur zuzuhören. Nach dieser Aussage. Bitte wiederholt nach mir. Also wir gehen jetzt miteinander durch eine solche Erfahrung hindurch. Ich werde euch ein bisschen anleiten, wie ich es gestern auch getan habe, in unserem doch sehr schönen Workshop, wo also doch Ja, war eine sehr schöne Erfahrung. Bitte wiederholt nach mir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Ramachandraya. Jetzt werden wir kurz diese spirituelle Schwingung des Schlokas uns erarbeiten. Bitte wiederholt die einzelnen Worte nach mir. Nadi, Vyadhi, Jara, Glani, Nadi, Vyadhi, Jara, Glani. Dukkha, Shoka, Bhaya, Klamaha. Dukkha, Shoka, Bhaya,
Klamaha.
Mrityush, Chanichatam, Nasit, Rame, Rajani, Adokshaye, Mrityoschani Chatam Nasi, Rame Rajan Yadokshaye, Nadhi Vyadi Jadaglani, Dukkha Shoka Bhaya Klama, Mrityoschan Nichatam Nasit, Rame Rajan Yadokshaye. Möchte vielleicht einer von euch kurz probieren? Nadi Vyadi Jara Glani,
Dukkha Shoka Bhaya Klama,
Dukkha Shoka Mana,
Mrityoschani Chatam Nasi,
Mrityoschani Chatam Nasi,
Rame Rajan Yadokshaye,
Rame Rajan Yadokshaye.
Nadi Vyadi Jara Glani,
Dukkha Shoka Bhaya Klama,
Dukkha Shoka Bhaya Klama,
Mrityoschani Chatam Nasit,
Mrityoschani Chatam Nasit,
Rame Rajanya Adokshaye,
Rame Rajanya Adokshaye.
Und jetzt möchte ich, Dankeschön, einen ganz mutigen oder eine ganz mutige von euch finden, die noch niemals zuvor ein Sanskrit-Vers gechantet haben. Die sollen jetzt einfach mal einchanten. Ich glaube, Brigitte, die, da bahnt sich ein zögernder Wunsch im Herzen an. Nein. Anna, ja gut. Anna. Nadi Vyadi Jada Glani,
Dukkha Shoka Bhaya Klama,
Dukkha Shoka Bhaya Klama,
Mrityoschani Chatam Nasit,
Mrityoschani Chatam Nasit, Rame Rajanya Dokshaye. Vielen Dank, Anne. Das war also ein deutlicher Hinweis, dass du Eigenschaften in dir trägst, die dich zu... Als Sri Ramachandra die höchste Persönlichkeit Gottes, der König der Erde war, gab es keinerlei körperliches und geistiges Leid. Es gab keine Krankheit, kein Alter, keine Einsamkeit, kein Wehklagen, kein Kummer, keine Furcht und keine Erschöpfung. Dies ging sogar so weit, dass es für diejenigen, die während der Regierungszeit Ramachandras nicht sterben wollten, keinen Tod gab. Du bist bestrebt, ein technisches Problem zu lösen, wie ich sehe. In der Küche beim Kochen. Da müsstest du da nicht so etwas wie ein Mikrofon haben, was das aufnimmt? Ach so. Ja. Da sind einige beim Kochen beschäftigt. Also mit großer Zuneigung grüßen wir euch von oben. Hört ihr uns? Also ihr könntet ja bestätigen mit den Töpfen klappern. Allerdings würden wir das nicht hören. Hier ist das zu weit weg. Ich nehme an, wenn keiner raufkommt, dann hört ihr uns. Jetzt die Erläuterung. Die Menschen kamen in den Genuss all dieser besonderen Erleichterung, weil Sri Ramachandra gegenwärtig war und als König über die ganze Welt herrschte. Es ist möglich, ähnliche Bedingungen hier und jetzt zu schaffen. Auch wenn wir uns mitten im sogenannten Kali Yuga, dem übelsten Zeitalter, befinden. Es heißt nämlich, dass Krishna im Kali Yuga in Form seines heiligen Namens herabstreicht. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kali Kali Nama Rupe Krishna Avatar. Also das ist ein Text, der das, was ihr eben gehört habt, besagt. Wenn wir ohne Vergehen chanten, sind Rama und Krishna selbst im Kali Yuga gegenwärtig. Die Herrschaft Ramas erfreute sich allergrößter Beliebtheit und war unvorstellbar segensreich. Und durch das Verbreiten des Chantens von Hare Krishna kann man in kürzester Zeit eine ähnliche Situation schaffen, sogar im Kali Yuga. Das war jetzt die Erläuterung von Srila Prabhupada, der diese, die das Bhagavatam eigentlich das erste Mal in fremde Sprachen, also nicht Sanskrit, eine Nicht-Sanskrit-Sprache, die Bhagavad Gita, übersetzte, zusammen mit den Kommentatoren, die in der, oder Kommentaren, die in der Vergangenheit gegeben wurden. Diese Version der, des Bhagavatams gilt als eine wirklich sehr, wie soll ich mich ausdrücken, machtvolle Präsentation, die die Kraft der Tradition hinter sich trägt. Eine Kraft, die uns auch heute noch sehr starken Nutzen geben kann. Es gibt, dieses Bhagavatam liegt vor in der Übersetzung in, glaube ich, insgesamt 9 Bänden, ist das richtig? Oder 12 Bänden. Und wer es mal einsehen möchte, kann dort am Buchtisch diese 12 Bände mal betrachten. Gut, so, jetzt werde ich versuchen, eine eigene Erläuterung dazu zu geben und tiefer in dieses Thema hineinzugehen. Das wird in deutscher Sprache sein, aber man wird erstmal wird der Sprecher, um dafür zu sorgen, dass seine Worte von einer göttlichen Inspiration getragen wird, seine Ehrbietung darbringen in Form von Mantren, die er chantet. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. In der Bhagavad Gita gibt es einen sehr interessanten und aufschlussreichen Text, der uns ein bisschen einleitet in das Hören über die Taten von den Avatars und auch von Krishna. Einen wunderschönen guten Morgen, Philipp. Du siehst also aus, als wärst du von der vom Morgentau heute Morgen geboren worden. So frisch und Elan. Ja. 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 So. Dieser Text besagt: Janma karma chame divyam evam yo veti tatvata tyakt vadeha puna janma naitimang eti sojana. Jeder, der über das Erscheinen und über die transzendentalen Tätigkeiten von Krishna hört und auch seine Inkarnation, wird, wenn er dazu kommt, und das in Tattva versteht, also wirklich tiefgründig versteht, wird, wenn er den Körper abstreift zur Zeit des Todes, keine neue Geburt nehmen, sondern sogleich in die spirituelle Dimension aufsteigen. So wird auch über die Taten Ramas gesagt, dass unser Karma diese Reaktionskette, die im Verborgenen auf uns wartet, durchschnitten wird und wir frei von der Karma-Fessel und damit frei von der Notwendigkeit, auf neue physische Körper anzunehmen, wirklich aufsteigen können. Nun in der spirituellen Welt, nun ist es so, dass wir die spirituelle Welt niemals allein durch eigene Kraft erreichen können, denn unsere Hilfsmittel, die wir haben, den physischen Körper und den Geist, bestehen aus Materie. Es ist genauso wie es unmöglich wäre, mit einem Fahrrad, einem normalen Fahrrad, auf den Mond zu fahren, so ist es unmöglich, weil das Mittel eben sich nicht eignet für diese große Entfernung, so ist es nicht möglich, mit dem Körper und dem Geist die spirituelle Dimension zu erlangen. Was aber möglich ist, ist die umgekehrte Verwirklichkeitsrichtung. Das heißt, die spirituelle Dimension kann sich in der materiellen mitteilen und dort erscheinen. Also wir können nicht dorthin kommen, aber Krishna kann zu uns herunterkommen. Oder oben und unten sind hier Begriffe, die ein wenig an den geometrisch erfassbaren Raum erinnern. Das ist sicherlich nicht angebracht, wenn man über spirituelle Dimension spricht, denn die spirituelle Welt ist auch überall gleichzeitig gegenwärtig. Sie durchdringt alles, aber anyways, ich habe es jetzt nur mal so vereinfacht dargestellt. Lord Ramachandra ist vor einer langen, langen Zeit erschien. Und zwar ist er erschienen als eine in der Begleitung von seinen Erweiterungen Bharata, Lakshman und Shatrughna. Er ist also mit seinen drei Brüdern, kann man sagen, im Königshof des Dasharaths in der Stadt Ayodhya erschien. Es ist interessant, all diese Erscheinungen Gottes werden ähnlich, wie es wohl in der Bibel dargestellt hat, als eine Art unbefleckte Erscheinung beschrieben. Es wird immer darauf hingewiesen, dass wie die Morgensonne im Osten erscheint und dann ihr Licht in den Westen dem Mond überträgt, so ist laut Ramachandra im geläuterten Geist oder im Herzen von Dasharath Maharaj, dem Kaiser, erschien und von dort, gleichsam wie die Sonnenstrahlen, die in den Westen den Mond erreichen, in den geläuterten Geist von Kaushalya erschien. Und so ist das immer gekommen. Dieser Vorgang der Erscheins einer Inkarnation Gottes erinnert uns sehr an den Vorgang der Einweihung. Wenn eine Einweihung stattfindet durch einen echten spirituellen Meister und durch einen echten Schüler, so wird gesagt, dass die spirituelle Kraft vermittelt wird vom Meister zu Schüler und dass Krishna im Herzen des Schülers erscheinen kann. Das wird im 10. Kanto in einem Kommentar von Vishwanath Chakravarti Thakur so dargestellt. Nun, Ramachandra, ich möchte mit euch jetzt kurz durch die Taten hindurchgehen von Ramachandra und euch hierbei bitten, sagen wir mal, nicht autobiografisch, sondern rezeptiv zu hören. Autobiografisch ist, dass wir, während wir hören, unsere Interpretation in das Gehörte hinein tun und somit das Gehörte mit einem Filter versehen, sodass nur ganz bestimmte Infos wirklich in unser Herz hineinkommen. Wir analysieren und rationalisieren viele Dinge weg und erleiden so eine Paralyse durch Analyse, was unser spirituelles Verständnis betrifft. Wir erstarren, ohne dass wir tatsächlich die Erkenntnis aufnehmen können. Nein, ein autobiografisches Hören, wo wir unsere eigenen Verständnisse gleichsam als Filter nehmen, sodass nicht alle Informationen in der Weise, wie sie sind, zu uns durchdringen, eignet sich nicht. Wir müssen hören, wir müssen empfangen, das Empfangende oder Rezeptive Hören praktizieren, was also mich selber viele Jahre gebraucht hat, um das richtig zu lernen. Aber das, man kann ja anfangen damit. So, ich werde jetzt einfach, so wie es in der Tradition ist, über Lord Ramachandra erzählen. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin ein Dorfpriester. Ich habe mich gerade hingesetzt. Ihr seid in dem Dorf, sitzt auf dem Lehmboden. Eine Artik hat stattgefunden, wo Lord Ramachandra begrüßt wurde. Denn jetzt wird versucht, durch das Hören Ramachandra im Geiste aufzunehmen. Nicht so eine Vorlesung seid ihr. Also herzlich willkommen in unserem kleinen indischen Erzähldorf. Ramachandra wuchs auf in seiner Jugend, bis er ein Jüngling war. Und zu diesem Zeitpunkt ereignete sich ein wichtiges Lila, oder ein wichtiges transzendentales Spiel. Der weise Vishwamitra Muni kam an den Königshof von Dasharath. Er hatte ein Anliegen und er wusste, dass der Kaiser ihm letztendlich sein Anliegen nicht abschlagen konnte. Er war innerlich sehr gespannt. Als Dasharath hörte, dass Vishwamitra am Hof erschienen war, stellte er ihm die natürliche Frage, die das Grußwort der vedischen Zivilisation ist. Bist du erfolgreich in deinem Bemühen, Geburt und Tod zu überwinden? So sagt man in der vedischen Zeit Hallo oder Guten Morgen. Philipp, frisch wie der Morgentau, bist du erfolgreich in deinem Bemühen, Geburt und Tod zu überwinden? Nalini, bist du erfolgreich in diesem Bemühen? O ewige Seele sozusagen, die du im Königreich Gottes weiltest, bist du erfolgreich in diesem Anliegen? Vishwamitra gab eine Antwort, die nicht übermittelt wurde, und kam dann auf sein Anliegen zu sprechen. Ich möchte, dass der Prinz Rama mich begleitet. Dasharatha sagte, wozu? Meine Einsiedelei wird von Dämonen heimgesucht, die regelmäßig kommen und das Yajna verschmutzen, indem sie Kot und Urin auf das heilige Feuer herunterplattern lassen. Dasharatha sagte, aber er ist erst 17 Jahre alt. Kannst du nicht meine Armee nehmen? Ich kann diesen schlagkräftiger und ich schicke sie dir mit dem Oberbefehlshaber. Vishwamitra schaute mit sich verengenden Augen auf den mit ihm handelnden Kaiser. Das war nicht üblich. Wenn ein Weiser, ein Heiliger um etwas fragte, war es die Aufgabe der Monarchie, den Wunsch zu erfüllen. Ich möchte Rama, keinen anderen. Er ist kein gewöhnliches Kind. Er ist die höchste Persönlichkeit Gottes selber. Dasharatha wusste, dass er nicht mehr handeln konnte und musste einwilligen. Wir sehen, wie schön diese Zeit war, wo der Rat der Weisen der Willkür der Monarchie oder der Regenten übergeordnet war. Stellt euch mal vor, Bush würde von einem Rat von Brahmana begleitet werden, die unparteilich und materiell unmotiviert sein würden. Ich glaube, die Weltpolitik würde ganz anders aussehen. Eine sehr schöne Sache, die eigentlich nötig ist. Denn im Prozess des Regierens tut man immer Parteien nehmen, Interessen wahrnehmen, vielleicht sogar Vested Interest verfolgen. Also es ist gut, wenn ein unparteilicher Rat über den Regenten steht, die wirklich unangehaftet sind, wie Brahmanas es sein sollten. So, Rama ging, begleitete Vishwamitra und tatsächlich gelang es ihm, innerhalb kürzester Zeit mit seinem gefeierten Bogen die gesamten Dämonen zu zerstreuen, indem er sie, die Schriften sagen, befreite. Rama tötet nicht, sondern er befreit vom Kreislauf der Geburten und Toten. Für ihn gibt es nicht gut und schlecht. Jeder, der mit ihm in Kontakt kommt, selbst ein Dämon, der ihn mit tödlichen Waffen angreifen will, wird befreit vom Kreislauf der Geburten. Unglaublich, ne? Da wird die Dualität aufgelöst. Nur einen einzigen Dämon namens Marici, der Zauberer, wurde von Rama in dieser ersten Begegnung nicht getötet. Denn Rama brauchte ihn noch für ein Lila. Er schoss nur einen mystischen Pfeil auf ihn, der ihn 800 Meilen weit entfernt in den Ozean schleuderte. Marici vergaß diesen Pfeil für den Rest seines Lebens nicht. Ich glaube, ihr könnt das verstehen. Seines kurzen und sehr dämonischen Lebens. Wir werden ihn später noch einmal auftreten sehen in unserer Erzählung. Vishwamitra sagte denn zu Ramachandra, ich habe eine zweite Mission. Ich möchte dich zur Hauptstadt von Mithila, dem Nachbarkönigreich, bringen, denn dort ist Sita erschienen, deine ewige Begleiterin aus der spirituellen Welt. Sie wurde von dem König Janaka, als er ein Feld, ein Opferfeld, zeremoniell mit dem goldenen Pflug pflügte, im Erdreich gefunden, in einer kleinen Box. Sita solltest du heiraten. Es gibt jedoch einen Test zu bestehen. Wasser trinken, am besten heißes Wasser oder Tee. Und halt, Olberstropfen rein, wenn es geht. Olberstropfen, in der Küche gibt es das so. Hoffentlich. Man sollte niemals ohne Olberstropfen reisen. So, es gibt nur eine Bedingung. Du musst den Bogen Vishnus brechen, den Haradhanu-Bogen. Ramachandra, der eben ein Prinz war, ging mit Vishwamitra dann nach dem Königreich Mithila, das war die Sita, und auch eine transzendentale Persönlichkeit. Und dort lag auch der Bogen. Als Lord Ramachandra und Vishwamitra in die Versammlungshalle kamen, waren die Prinzen der Welt damit beschäftigt, sich an diesem Bogen zu beweisen. Sie versuchten ihn aufzunehmen und zu spannen. Das war die Bedingung. Jeder, der den Bogen spannen könne, er würde Sita heiraten. Denn Sita ist niemand anderes als Lakshmi, die ewige Begleiterin von Vishnu. Sie müsste also so ähnlich wie Vishnu diesen Bogen handhaben. Also ihr zukünftiger Mahl müsste also wie Vishnu diesen Bogen handhaben können. Der Bogen war so schwer, dass 100 stark ausgebildete Krieger mit einem Muskelschatz, also sagt man das in Deutsch, vielen Muskeln, benötigt waren, um diesen Bogen reinzurollen, nicht zu tragen. Tragen konnten sie es nicht, denn es ist ein göttlicher Bogen. Aber sie konnten ihn reinrollen. Der gewaltigste Dämon der damaligen Zeit, Ravana, von dem werden wir auch noch hören, der mit einem interstellaren Raumschiff das Universum terrorisierte in seiner Regentenzeit. Der war so machtvoll, dass sein Name war, der das Universum zum Weinen bringt. Also ein richtiger Dämon. Hitler und wer auch immer in der Zeit als Dämon angesehen wird, war, oder Asura, war wirklich nur ein kleines halbe Puffreis dagegen. So, Ravana hatte eins versucht, die Sita in Besitz zu greifen und zu nehmen, und war gekommen und hatte versucht, den Bogen zu heben. Und der Bogen war plötzlich aus eigener Kraft ein bisschen hochgegangen und war dann wieder runtergegangen und hatte ihm die Finger eingequetscht. Er musste sich danach verbinden lassen. So, als Rama kam, ging er auf den Bogen zu, schaute Sita kurz an, nahm den Bogen mit spielerischer Leichtigkeit auf, nahm ihn herunter, um ihn zu spannen, spannte ihn und brach ihn. Peng! Das Krachen des zerbrechenden Bogens war dermaßen laut, dass all die Krieger durcheinander purzelten, von der Macht des Klanges durcheinander geworfen. Hare Krishna. Jetzt? Natürlich wurde die Hochzeit von Rama und Sita anerkannt, und er ging dann mit Sita, wie es üblich war, zurück nach Ayodhya. In Ayodhya nun dachte sich Dasharath, dass er die Hochzeit seines Sohnes. Er war sehr zufrieden über diese Arrangierung. Gleichzeitig mit der Krönung Ramas verband, der nächste Kaiser, sein Nachfolger werden sollte. Er war nämlich alt und Dasharath dachte daran, sich zurückzuziehen und sich die Krone zu übergeben. Nun kurz, das ganze Königreich freute sich unglaublich auf Ramas Regentschaft. Es war die Stadt wurde festlich geschmückt. Überall wurden besondere Zubereitungen wie Kier mit Kampfer zubereitet. Und alles war voller Jubel und Freude. Nur eine einzige Person im gesamten Königreich freute sich nicht. Es war die wunderschöne Kaikeyi, eine der vier Frauen von Dasharatha, die so betrübt war, dass sie sich in das Zimmer der Klage zurückzog. In besseren Häusern in der vedischen Zeit war es üblich, dass Frauen, die litten, ins Zimmer der Klage gingen. Dort haben sie sich zurückgezogen, haben sich einfache Kleidung zugelegt und haben sich weinend auf den Boden gestürzt und ordentlich geklagt. In der vedischen Zeit hat man Emotionen niemals unterdrückt. Genauso wie man Tränen nicht unterdrücken sollte oder auch nicht das natürliche Bedürfnis, das private Örtchen aufzusuchen, so sollte man niemals Emotionen unterdrücken. Man sollte ihnen jedoch, wenn sie nicht heilsam für andere sind, einen Raum geben, wo sie sich ungestört entfalten können. Wenn man klagt, manchmal gibt es diese Klagezeit, sollte man nicht die ganze Atmosphäre verklagen, sondern für eine zivilisierte Frau, sie geht in den Raum der Klage und klagt dort, weint und heult und wütet, rennt auch gegen die Wände, wenn es sein muss, nicht? Und befreit sich so von diesen Emotionen. Dasharath hörte davon, dass seine Frau im Raum der Klage war. Und als guter Ehemann begab er sich sofort dorthin und fragte, was ist denn los? Das ist der schönste Tag. Rama wird morgen König. Das ganze Königreich freut sich. Kaikeyi schaute ihn nicht mal an, denn ihr Geist war vergiftet worden von der buckligen Mantara. Die bucklige Mantara hatte zu ihr gesagt, Kaikeyi, sei nicht so naiv. Wenn Rama König wird, wird er deinen Sohn Bharata schlecht behandeln. Dein Sohn, der aus deinem edlen Leibe hervorgegangen ist, sollte der Kaiser werden, nicht Rama. Kaikeyi hatte zuerst gesagt, was? Rama hat nur Eigenschaften der Tugend in sich. Manche sagen, es ist der allmächtige Gott selber, der in unserer Familie erschienen ist. Ach, du bist ja so naiv. Du kennst die Männersleute nicht. Dasharath will doch den Sohn der Kaushalya, deinem Sohn vorziehen, um deinem Sohn und dir eins auszuwischen. So sind die Männersleute. Verlogen, parteiisch und allesamt daneben geraten. Kaikeyi wurde langsam auf Mantaras Seite gezogen und sagte dann, aber wie soll ich das bewerkstelligen? Dasharath wird natürlich Rama den Vorzug geben, denn er ist nun einmal Rama. Ach, du bist so naiv, schöne Königin, sagte daraufhin die Bucklige. Weißt du nicht damals? Und dann öffnete Mantara der Kaikeyi ein Fenster was weit in die Vergangenheit zurück den Blick freigab. Weißt du nicht damals, bei der Schlacht um so und so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das für eine Schlacht war, wurde Dasharath tödlich verwundet. Weißt du das nicht mehr? Doch, sagte Kaikeyi, die noch immer nicht verstand, wie Bharata der Kaiser werden sollte, der nächste Nachfolger von Dasharath. Und als er so tödlich verwundet auf dem Schlachtfeld war, lag ohne Wasser am Verdursten, da kamst du, die edle Prinzessin, die ein Auge auf Dasharath geworfen hatte, hast ihn in deine Kutsche geladen, an all den mächtigen Kriegern vorbei manövriert, ihn zum Sarodhyu-Fluss gebracht und ihn eigenhändig gepflegt, seine Wunden gewaschen, heilende Heilmittel draufgelegt und ihm das lebensspendende Wasser gegeben. Weißt du das noch? Ja, sagte Kaikeyi, die sich an diese Liebessituation, wo ihre Beziehung ja Boden bekam, zu ihrem geliebten Dasharath, gerne erinnerte. Und weißt du noch, was Dasharath versprach? Oh, jetzt verstehe ich, sagte Kaikeyi. Dasharath hatte nämlich ihr versprochen, dass sie zwei Wünsche bei ihm frei hätte. Zwei Wünsche, die ganz gleich wie groß sie wären, von ihm erfüllt waren würden. Kaikeyi hatte damals gesagt, ich brauche jetzt nur deine Liebe. Die hast du so und so, sagte Dasharath. Frag mich um zwei andere Wünsche, gegenständlicher Art. Kaikeyi sagte, du, ich weiß jetzt echt nicht, was ich mir wünschen soll. Ja, dann sagte Dasharath, in der Zukunft kannst du jederzeit auf diese zwei Wünsche zurückgehen. Jetzt, so schloss Mantara ihre Rede ab, ist der Zeitpunkt gekommen, diese Wünsche einzulösen. Dein erster Wunsch soll sein, Bharata und nicht Rama soll König werden. Und der zweite Wunsch soll sein, Rama soll für 12 Jahre in die Verbannung, in den Wald. Denn solange er am Königshof ist, wird Bharata nicht die Regentschaft übernehmen können. Denn die Zuneigung des Volkes gehört Rama und nicht in dem Maße Bharata. Kaikeyi, in dessen Herz das Gift der Anhaftung gesät war, dann würde sie ja die erste Rolle im Staat spielen, als die Mutter des Kaisers. Und ihr Sohn würde werden. Sagte, gut. Aber damit der Plan funktioniert, muss Bharata vom Hofe weggeschickt werden, wenn das alles passiert. Denn sonst, er wird niemals einwilligen. Er wird immer sagen, Rama und nicht. So wurde also Bharata, so wurde also Dasharath, als er fragt, was ist denn los, meine Königin, wurde gesagt, nichts weiter, ich will zwei Wünsche eingelöst haben von dir, sagte Kaikeyi. Gerne, damals vom Schlachtfeld, ich weiß gerne, was, willst du das Königreich von mir haben? Nein, sagte Kaikeyi. Möchtest du edle Perlen haben? Nein, sagte Kaikeyi. Tja, dann frag, sagte Dasharath. Bharata war schon vorher weggeschickt worden. Das kriege ich jetzt nicht zeitlich mehr so genau hin, wie er war nicht im Königreich. Kaikeyi sagte, es gibt zwei einfache Wünsche. Bharata soll Kaiser werden und Ram soll in die Verbannung für 12 Jahre. Als Dasharath das hörte, fiel er sofort ohnmächtig zu Boden nieder. Er wusste, er war an sein Wort gebunden. Für einen Kshatriya, einen Krieger, sein Wort zu brechen, war wesentlich schlimmer als zu sterben. Wesentlich. Denn er wusste, dass ihn dieser Wortbruch in das nächste Leben verfolgen würde und ihn dort Schwierigkeiten machen würden. Also es war wichtiger für ihn, sein Wort einzuhalten, als zu leben. Er fiel also ohnmächtig zu Boden nieder, was einem kleinen Tod nahe kam. Als Dasharatha aufwachte, konnte er sich erinnern an die beiden Wünsche und fiel aufs Neue ohnmächtig zu Boden nieder. Als er ein drittes Mal aufwachte, erinnerte er sich ebenfalls sofort nur an diese beiden das Herz einengende Wünsche und fiel wieder nieder. Da musste er zu seinem Sterbebett getragen werden. Und auf dem Sterbebett sagte er: Hol Rama, ich werde ihm das sagen. Er muss in die Verbannung und er muss, und Bharata wird der König. Rama wurde geholt und mit großer Freude ging er am Tag vor seiner Krönung in das Haus von, in den Palast von Dasharatha. Als er hörte schon auf dem Weg, dass Dasharatha auf einem Elendsbett lag, also es ging ihm überhaupt nicht gut. Mit einigen Sorgen ging er hinein. Der ganze Palast klagte. Das sollte doch ein freudiger Anlass sein, sagte Rama, ging zu seinem Vater. Der Vater schaute ihn an mit zuckenden Augen, in denen das Lebenslicht sich zurückzog. Unabwendbar, unwiderruflich ging das Lebenslicht zurück. Was will mein Vater von mir? Sagte Rama. Dasharaths Augen suchten verzweifelt Kaikeyi, die am Todesbett stand. Und Kaikeyi sagte: Dein Vater wünscht, dass Bharata König wird und dass du für 12 Jahre in die Verbannung gehst. Ramachandra sagte mit heiterer Miene: Tatastu, so sei es. Brachte seine Ehrbietung dem Vater dar und stand auf. Und in dieser Sekunde entrang sich qualvoll ein Wort den Lippen Dasharaths: Ram! Und so verließ er den Körper für die ewige spirituelle Welt. Denn seine Aufmerksamkeit war auf Rama gerichtet, die höchste Persönlichkeit Gottes. Ram war beeinflusst von Glück und Leid, aber er spielte die Rolle eines trauernden Sohnes. Er ging zurück dann in seinen Palast und teilte Sita seiner Frau mit, dass er in die Verbannung geht. Für 12 Jahre. Im Wald. Und das war nicht ein von deutscher Försterei betriebener Wald, sondern das waren Dschungel, Urwälder mit wildesten Tieren. Nicht so ein paar Mäusen, Feldmäusen und so, sondern mit Tigern und so. Und, Sita sagte: Ich komme mit. Willst du das machen? Sagte Rama. Du bist keine Kriegerin. Also du bist der Mühsal nicht gewohnt, so sagte er. Sita sagte: Wo du bist, da bin auch ich. Gut, sagte Ramachand. Und Lakshman, sein Bruder, sagte: Ich komme auch mit. Ich sorge für alles. Ich werde die Dornen wegkehren vor deinen edlen Lotusfüßen und so weiter. Tja, sagte Rama, gut. Als die Stadt Ayodhya hörte, dass Ramachandra am nächsten Morgen in die Verbannung wollte, ging die ganze Stadt mit ihm mit. Die ganze Stadt verließ, also er war so beliebt, sie verließen Häuser, Hab und Gut, und wir kommen auch mit in die Verbannung. Ich kann jetzt, wie ich merke, leider nicht alles im Detail erzählen, obwohl ich gerade... Ach, doch nicht jetzt schon. Hare Krishna. Ja, so geht das den Geschichtenerzählern. Man hat normalerweise 7 Tage für sowas, von morgens bis abends, um das alles gebührlich zu erzählen und zu würdigen. Man muss ja auch rein in die Tiefe dieser Emotionen steigen, sonst wie kann man sonst das Ramlila verstehen und erzählen? Aber Gadada und ich haben einen ganz, ganz großen Plan vor, etwas angedacht. Wir wollen in der Zukunft versuchen, diese alte Tradition über die Herrlichkeiten Gottes zu hören. Wir wollen das richtig lernen erstmal. Wir sind selber noch, wir müssen von der Tradition diesen Bereich noch erlernen und erspüren und wollen dann solche Nektartage gestalten, wo man singt, wo man Zeremonien macht, wo man Opfer darbringt, also am Yajna-Feuer, nicht? Wo alles eine einzige transformative Erfahrung ist. Wo man also wirklich, wenn man das verlässt, wirklich weiß, die Fessel von Geburt und Tod und das Karma ist jetzt gebrochen. Mein Saturn, da mache ich einfach nur so kurz so. Das ist also der Plan. Nicht? Aber freut euch schon, bleibt in Kontakt. Hier werde ich jetzt also Folgendes machen. Ich werde ganz kurz noch genau, ich werde jetzt mal wirklich mit der Uhr vorgehen, das macht man in Indien absolut nicht. Selbst die Sonne wird ignoriert, wenn man über Krishna erzählt, also der Sonnenstand geht einfach weiter. Aber ich mache jetzt deutsche 4,5 Minuten. Lord Ramachandra geht dann in den Wald hinein. Bharata akzeptiert die Krone zuerst nicht und kommt zu Ramachandra, der in der Verbannung lebt, um ihn zurückzuholen auf den Kaiserthron zu setzen. Aber Ramachandra tritt einfach aus seinen Sandalen heraus und sagt, diese Sandalen sind deine, die Sandalen des Königs. Ich werde niemals das Dharma aufgeben. Denn wer das Dharma aufgibt und in Adharma hineingeht, ist verloren in diesem Leben und im nächsten. Und eines meiner Dharma ist, dass ich ein Versprechen meinem Vater gegeben habe an seinem Todesbett und es nicht brechen werde. Daraufhin kam ein sehr respektierter Weiser, der Jabali, und sagte, du siehst das Dharma nicht richtig, Rama. Und gab eine atheistische Interpretation der Wirklichkeit wieder. Aus der Perspektive, dass Dharma ganz anders aussah. Und Ram lächelte und sagte, danke. Und gab eine wunderschöne Erläuterung über das ewige, über das zeitweilige Dharma, was wir alle, unsere Lebensaufgabe, und das ewige Dharma. Und widerlegte Jabali, der lächelnd sagte, ich wollte diese Argumente nur anführen, um damit in der Zukunft die Menschheit von dir hört, was Dharma ist. Ich bin sehr zufrieden durch deine Antwort. Ich glaube, das ist eine wichtige Diskussion, die vielleicht unser Markus sich selber erarbeiten möchte, denn gestern sah ich mit großer Zufriedenheit, was für einen großen Schwerpunkt du auf das Dharma, das Einhalten von Dharma gerichtet hast und das Herausfinden des eigenen Dharmas. Das ist absolut wichtig. Ohne das Dharma zu kennen, das sind universale Prinzipien, die einfach funktionieren, ob wir sie kennen oder nicht. Können wir nicht unseren Platz im Universum finden. Wir werden immer gegen Wände die stoßen, die eigentlich nur dazu da sind, uns auf den Dharma-Weg zu bringen. Nicht? Sehr wichtig. Und da kann uns die Astrologie unglaublich wichtige Dienste erweisen. Unglaublich wichtig. Es ist das Mittel, um an diese Prinzipien heranzukommen. Und zwar spezifisch auf ein Selbst, was die auf ein Selber bedeuten, für sie, für ein Selber. Ravana, der das Universum zum Wein bringt, hört von der Schönheit Sitas und beschließt, sie zu entführen. Und durch, also zusammen mit Marici, der den 800 Meilen Pfeil kennengelernt hatte von Rama, gelingt es ihm in einem Trick, Sita zu entführen, als Rama nicht anwesend ist. Rama hatte den Marici sich dafür aufbewahrt. Das war ein Zaubertrick, der ausgeübt wurde, der wirklich eine echte Zauberei war, also Schwarzmagie und nicht sowas wie David Copperfield oder wie der heißt, sondern richtig, das war so schwarz, dass ich hier gar nicht davon erzählen möchte vom Frühstück. Dann nahm Lord Ramachandra, der ja keine Armee hatte, gegen den übermächtigen Ravana, der eine wohl ausgerüstete Armee hatte, mit Bomben, die also dem Amerikaner-Arsenal überhaupt, das ist also Spielzeug, Plastikspielzeug dagegen, der hatte ja keine Handhabe, der ist ja mit einer Armee von Vanaras, das waren intelligenten Affenmenschen, auf Ravana, nach Lanka, der Insel von Ravana, wo die Festung war, gezogen, indem er den Ozean überquert hat mit einer Brücke aus Stein, aus schwimmenden Stein, schwebenden Stein. Diese Steine wurden schwerelos, indem auf sie der Name Rama eingraviert wurde. Noch heute sind ein paar Steine dieser Brücke zu besichtigen. In Dwaraka zum Beispiel. Das ist ein richtig schwerer Stein, den man richtig tragen muss unter starken Muskelverspannungen oder Muskelanstrengungen. Kann man den rausnehmen aus diesem heiligen Brunnen und kann den wieder zurücktun. Ich dachte zuerst, ehrlich gesagt, weil sich Volksfrömmigkeit in Indien oft ganz einfach erklären lässt, nach physikalischen Gesetzen. Das sei ein poröser Stein, in dem jetzt Luft drin wäre und er wäre so wie so ein Schwamm, nicht? Auf dem Wasser liegend. Ich musste den dann deswegen rausholen und hab gemerkt, das war ein schwerer Kravenzmann. Also ein richtiger schwerer Stein. Und die werden noch heute verehrt. Das wäre eigentlich ganz gut für die Veda-Akademie, mal so einen Rama-Stein sich zu besorgen. Die sind besorgbar. Da könntest du Amara drauf ansetzen. Also ich meine jetzt nicht, also legitim besorgbar. Nicht? Und das wäre, glaube ich, sehr gut. Solche Dinge, die physikalisch nicht erklärbar sind, da ist man dann geneigt, nach anderen Erklärungsmodellen zu suchen, zum Beispiel spirituellen. Ja, und er gewann dann Sita zurück und brachte Sita, nachdem diese Verbannungszeit von 12 Jahren vorbei war, wieder nach Ayodhya, wo er dann das Ram Raja annahm. Die Art und Weise, wie Ram dieses Königreich führte, ist total ekstatisch. Und noch ekstatischer zu hören ist, wie das Königreich, wie er die Welt verließ. Er ging mit all seinen Bürgern in den heiligen Saroja-Fluss herein. Sie chanteten und sie gingen dann von dort in die spirituelle Welt zurück. Ohne Tod. Das ist sehr nektarhaft. Nun, was alles sich ereignete in dieser Zwischenzeit, ich habe jetzt so ein grobes Skelett erwähnt, dem es an Leben natürlich mangelt. Wenn ihr das hört, werdet ihr lachen und weinen. Wenn ihr euch einlässt in das Ram-Lila, wird man so gefesselt. Ich habe einen Freund, den Radhanath Maharaj, der erzählt tagelang darüber und du kannst, du bist nicht hungrig, du willst nicht aufstehen, du willst nicht schlafen, du willst nur sagen, wie geht das jetzt weiter? Ich muss das hören. Das ist wichtig für meine Entwicklung. Also, so, ich kann das leider jetzt nicht so entfalten, obwohl ich es wollte, denn es ist uns ganz wichtig, heute die 4,5 Minuten, die schon natürlich weit überschritten sind, also ich möchte aufhören, weil wir wollen unbedingt versuchen, um 10 Uhr anzufangen mit den Zeremonien, sodass ihr diese transformative Erfahrung machen könnt und auch noch rechtzeitig nach Hause kommt. Ich weiß, dass einige von euch nach dem, also die meisten nach dem Mittagessen den Entschluss gefasst haben, aufzubrechen. Und das wollen wir schon respektieren. Deswegen möchte ich euch hier bitten, dreimal mit mir das Wort Jay zu sagen. Ich sage immer, Jay heißt alles Gute, ist so wie ein Segenswunsch. Ne? Shri Ramachandra ki
Jai.
Shri Ramachandra ki
Jai.
Shri Ramachandra ki
Jai.
Danke. Gut, dann wünsche ich euch ein zufriedenstellendes Frühstück und wir sehen uns dann um 10 Uhr im Temperaum wieder. Ja, im Temperaum. Es wird ein bisschen eng, aber Zeremonien müssen im Temperaum stattfinden.
Vielleicht erst Prasad und dann die Dienst. Das war nur eine Frage, die
Organisation. Ach so, ich finde. Radha, Radha, Radha.